Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wir gehen in 30 Sekunden auf Sendung.
Okay, Ihr Platz ist der gleich hier.
Kann ich nicht weiter hinten sitzen?
Zu einer Geschichte über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. Flüchtlinge, die zu Tausenden dort gestrandet waren. Und der Einmarsch von Hitlers Truppen stand bevor.
Es ist eine wahre, es ist eine sehr berührende Geschichte, die hier erzählt wird in dem Film One Life. Die Geschichte eines stillen Helden, eines Retters, der vielen, vielen Menschen das Leben gerettet hat, darüber aber nie gesprochen hat. Gespielt wird er von Anthony Hopkins. Gleich reden wir über den Film One Life. Das ist ein Film aus Großbritannien. Wir sind dann auch nochmal auf der Insel. Allerdings ist das ein ganz anderer Film, nämlich eine schwarze Komödie. Kleine, schmutzige Briefe. Auch das übrigens eine wahre Geschichte, die da erzählt wird aus den 20er Jahren. Und dann haben wir in dieser Stunde noch das große Vergnügen, Jella Haase höchstpersönlich zu hören zu ihrer Rückkehr. Sie ist wieder Chantal in dem Film Chantal im Märchenland. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio, die Osterausgabe. Hallo allerseits. Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Nicholas Winton war ein ganz stiller Held. Er rettete 669 vor allem jüdischen Kindern das Leben, als er bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1.9.39 tschechische Kindertransporte von Prag nach Großbritannien organisierte. Das ist so der ganz normale Fakt, aber er hat darüber nie gesprochen, hat sich nie damit geschmückt. Erst 1988 hat die Welt von diesem Börsenmakler erfahren, dem jetzt ein ganzer Spielfilm gewidmet ist, nämlich One Life. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann, der auch sehr bewegt war von dieser Geschichte und von diesem Film. Hallo.
Ja, ich grüße dich, Knut.
Hauptrolle natürlich einer der ganz großen Darsteller unserer Zeit, Anthony Hopkins. Und der Regisseur James Horse war ja vor kurzem in Berlin, hat das Werk persönlich vorgestellt. Du konntest dich mit ihm unterhalten und darüber reden, wie er diesen Film erstmal aufgebaut hat. Wir haben ja 2 zeitliche Ebenen. Also einmal sind es sozusagen die Rückblenden 1938. Wir sind in Prag in dieser furchtbaren Situation, so kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, und dann sind wir 1987, also quasi in der Gegenwartsebene. Wie genau wird jetzt auf diesen verschiedenen Ebenen die Geschichte von Nicholas Winton erzählt?
Also es beginnt mit diesem schon fast 80-jährigen Nicholas Winton, den Anthony Hopkins als so eine Art ruhelosen Rentner verkörpert, als einen Mann, der sich von den Sachen und Dingen nicht trennen kann, und der beginnt irgendwie aufzuräumen, Sachen zu verbrennen, die er längst nicht mehr braucht, und dabei stößt er auf eine Ledermappe mit Dokumenten aus der Zeit, als er eben versucht hat, so viele Kinder wie möglich aus Prag herauszuholen, vor dem Hunger, vor drohender Verfolgung und natürlich auch dem Tod zu retten. Und das wiederum wird dann in Rückblenden erzählt, in denen Johnny Flynn diesen jüngeren Nicky, wie ihn alle genannt haben, Nicky Winton, spielt.
Wie ist es denn jetzt ergangen mit diesen Rückblenden? Also es ist ja auch immer ein erzählerisches Risiko, nicht, dass man 2 verschiedene Darsteller hat, 2 verschiedene Zeitebenen. Hat das in dieser erzählerischen Struktur für dich funktioniert?
Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich so als Zuschauer emotional erstmal sehr bei diesem jungen Nicky Winton war, der da versucht in Prag mit ganz vielen Helferinnen und Helfern in dieser von Flüchtlingen total überforderten Stadt. Er kämpft gegen Kälte, Hunger, um das Überleben vor allem jüdischer Kinder, und dann in London wiederum streitet er mit Bürokraten und führt wirklich einen Wettlauf gegen die Zeit. Und es gelingt dann allerdings doch im Laufe des Films dem Regisseur James Horse dann auch diesen zweiten Erzählstrang dramaturgisch zu verstärken, wenn dann die ganze Dimension dieser Rettungsaktion in dieser legendären BBC-Show That's Life auch dem Zuschauer wieder klar wird. Und James Horse hat mir gesagt, das Drehbuch war ursprünglich linearer gewesen und erst im Schnitt entschied er sich dann für diese Rückblendenstruktur, die er als mutig bezeichnet.
Jörg, übrigens, diesen kleinen Ausschnitt aus der BBC-Show, den hatte ich schon mal irgendwie gesehen auf YouTube oder irgendwie auf Instagram. Das hat mich schon sehr bewegt. Deshalb finde ich es jetzt auch so schön, mal zu verstehen, was ist da wirklich passiert. Also was steht dahinter nach diesen 50 Jahren des Schweigens? Kann man das überhaupt erstmal erklären, also dass die Welt davon nichts erfahren hat und vor allem, dass er davon selber eben nicht gesprochen hat?
Nun, das ist wirklich die zentrale Frage, die auch der Film stellt, und das ist aber alles andere als ungewöhnlich. Als Steven Spielberg während der Dreharbeiten zu Schindlers Liste von vielen Überlebenden der Shoah in Krakau angesprochen wurde, hatte er ja die Idee, seine Shoah Foundation zu gründen und begann dann eben weltweit mit sehr, sehr vielen Freiwilligen die letzten Überlebenden überall auf der Welt noch zu interviewen. Ich selber habe damals auch Interviews geführt mit und Überlebenden. Und es war wirklich so, dass sie erst am Ende des Lebens bereit waren, wirklich darüber zu reflektieren, das nicht länger zu verdrängen. Sie hatten es oft nicht mal der eigenen Familie richtig erzählt, aber sie wurden von Albträumen geplagt und diese Geschichten mussten dem Vergessen irgendwie entrissen werden. Und ähnlich ist es auch bei diesem Nicholas Winton. Der will eigentlich 1938 in den Skiurlaub fahren, aber ein Freund ist in Prag und sagt ihm, du musst hierher kommen nach Prag und dir das ansehen. Und Nicholas Winton ist ein Humanist, ein Sozialist, sehr, sehr bescheiden und jemand, der nie im Mittelpunkt stehen will, wie Regisseur James Horst klar darstellt.
He was there for about 2 weeks.
Er war 2 Wochen in Prag und dann versuchte er 9 Monate lang die Kinder zu retten. Er sagte auch immer, das waren 9 Monate meines Lebens, aber das Leben ging weiter. Er fuhr Rettungswagen in Frankreich während des Krieges, bildete Männer für die britischen Flieger in der RAF aus. Er hatte mit den Reparationen nach dem Krieg zu tun. Er machte noch viele andere Dinge, aber sein Verhalten ist symptomatisch für Menschen seiner Generation. Man sprach nicht über den Krieg. Man hatte so schreckliche Dinge gesehen, die man hinter sich lassen wollte. Außerdem war er der Meinung, dass das, was er getan hatte, einfach etwas ist, das man tun muss. Er wollte damit nicht prahlen, er wollte keine Anerkennung oder Ruhm. Damit steht diese Generation im völligen Gegensatz zur heutigen Instagram-Generation.
Jörg, nun ist Anthony Hopkins ohne Frage die Idealbesetzung für das, was man auch britisches Understatement nennen könnte. Also dieses in sich ruhen, kein Aufhebens machen von dem, was man da geleistet hat. Also ich denke, er trägt sehr viel dazu bei, dass dieser Film so berührend ist.
Das ist sicherlich so, aber ich finde, wir dürfen immer nicht vergessen, auch über Johnny Flynn zu reden, der eben diesen jungen Nicholas Winton spielt und das eben auch sehr überzeugend macht. Und nur weil der eben auch funktioniert, kann dann meiner Meinung nach Anthony Hopkins in dieser Rolle als alternder Nicky Winton auch so glänzen. Und natürlich dann im letzten Drittel, wenn wirklich bekannt wird, was er getan hat, wenn er in dieser TV-Show sitzt, dann ist Anthony Hopkins wieder der ganz große Charakterdarsteller und James Horst, der ihn Tony nennen durfte, weil Hopkins erlaubte, einem dann auch Tony genannt zu werden, redete dann natürlich auch über seinen Star.
Tony feels it very powerfully. He feels the mood.
Tony kann sich gut in die Stimmung und die Moralvorstellungen dieser Generation hineinversetzen. Er fühlt ihre innere Kraft und redete mit mir lange und ausführlich darüber. Egal, wo man während des Krieges gekämpft hat, welcher Nationalität man angehört, ob und wie man überlebt hat. Wer die Schrecken dieses Krieges erlebte, wollte sie danach einfach nur noch verdrängen. Das Leben sollte weitergehen. Es war sicherlich nicht gesund, sich so zu verhalten, und Anthony Hopkins wollte genau diese komplexe Gefühlslage ausdrücken.
So he really was interested in mining that.
Jörg, dann sag uns zum Schluss noch, ist das für dich ein weiterer Film über stille Helden? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Filmen, auch von Wiederentdeckungen von Menschen, die ihm zu bescheiden waren, um darüber zu reden. Denken wir eben auch an Schindlers Liste. Also gehört der Film für dich so in diese Reihe hinein?
Also für mich waren diese Szenen in Prag mit diesen Flüchtlingen, den deutschsprachigen jüdischen Flüchtlingen, die haben mich zutiefst berührt und mich auch an das gesamte Flüchtlingselend erinnert, das wir immer so gerne ausblenden und das durch die aktuellen Kriege auch weltweit wieder so dramatisch geworden ist. Und Agnieszka Holland hat da kürzlich in Green Border, wie ich finde, großartig Arbeit, auch Erinnerungsarbeit geleistet und aufgezeigt, wie sehr Zivilisten leiden, zum Spielball brutaler Machtspiele werden. Und One Life ist dann eben auch ein zutiefst berührender Film, der auch gut gefilmt ist, zurückhaltend inszeniert, hervorragend gespielt und dennoch so wuchtiges, emotionales und eben humanistisches Kino. Und für mich ein Film über die Hoffnung in düsteren Zeiten.
Jörg, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über One Life jetzt im Kino und dir natürlich ein schönes friedliches Osterfest. Mach's gut. Tschüss.
Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
Radio 1 Vormittags, das Filmmagazin, und ich muss schon jetzt mich bei Ihnen entschuldigen, dass es in den nächsten Minuten etwas deftiger zugehen wird als sonst. Anna Bonner, dich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Ist nicht der Grund dafür, muss ich auch sagen. Den Grund hast du aber mitgebracht, nämlich den Film Kleine schmutzige Briefe. Ein Film, in dem sehr viel geflucht wird. Höflichkeit wird überbewertet, ist der Untertitel dieses Films. Und Anna, lass uns das mal wirklich zu Herzen nehmen. Alle guten Manieren legen wir jetzt beiseite, lassen wir beiseite. Was sind das für Schimpfwörter, die hier fallen? Ist das jetzt jugendfrei, was du sagen wirst?
Also ich würde ja sagen, eigentlich eher nicht, aber ich habe extra nochmal nachgeguckt. Der Film hat tatsächlich eine FSK 12, also eine Altersfreigabe ab 12, weil die Schimpfwörter hier es zwar in sich haben, aber einfach Teil der Geschichte sind. Also kleine Triggerwarnung, es wird jetzt schmutzig und ungehobelt.
Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure, heiliger Himmel.
Nein, lesen Sie weiter.
Keine Sorge, Constable, ich stehe darüber.
Du bist eine verrottete alte Fotze. Du gehörst in die Hölle. Vermutlich. Und du bist außerdem ein stinkendes... Miststück.
All das steht in Briefen, die die ältere Dame Edith Tag für Tag und Woche für Woche aus ihrem Briefkasten fischt. Edith ist streng katholisch, wohnt noch bei ihren Eltern. Sie ist so eine klassische alte Jungfer. Die größte Freude im Leben ist der wöchentliche Bibelkreis.
Jetzt fragt man sich natürlich, wer ist der Verfasser dieser Briefe?
Das verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das gilt es natürlich aufzuklären, denn ein bisschen ist dieser Film auch ein Kriminalfall. Sie beschuldigt ziemlich schnell ihre Nachbarin Rose. Das ist eine junge Frau, alleinerziehend, das blühende Leben mit einem schwarzen Mann zusammen. Und bei dem Lebenswandel müssen die Briefe von ihr kommen. Eigentlich kamen die beiden Frauen gut miteinander aus, bis Edith ja ihren ersten Verdacht geäußert hat, die Freundschaft und die Nachbarschaft den Bach runtergeht. Es war ein Fall, der sogar bis vor Gericht es geschafft hat, denn Edith zeigt Rose bei Scotland Yard an. Die kommt ins Gefängnis und ihr wird tatsächlich der Prozess gemacht.
In den Hauptrollen sind ja zwei sehr bekannte Schauspielerinnen zu sehen, Olivia Colman und Jessie Buckley. Colman immerhin ist ja Oscar-Preisträgerin. Die hat ja in ihren Rollen oft sowas Derbes, Verwegenes, Unangepasstes. Wie gehen ihr die Schimpfwörter hier von den Lippen?
Ziemlich locker. Also Buckley und Colman, die sind wirklich das Herzstück des Films und die genießen es so richtig, sich gegenseitig zu beschimpfen. Colman zugeknüpft, hochnäsig als Edith, Buckley so lebensfroh und positiv gestimmt. Und es sind natürlich zwei extreme Frauenfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Allein schon, wie sie die Schimpfwörter aussprechen und sich gegenseitig angiften, ist eine ganz eigene Charakterstudie.
Hey! Du dumme alte Hexe, du scheißschlüpfrige, scheißalte Schlampe!
Wozu was schreiben, wenn ich es einfach sagen kann? Über dich würde ich schreiben, du siehst aus, als hätte Queen Victoria sich eine Scheißbrennnessel in ihre Scheißmöse reingeschoben. Du stinkst nach Sperma und Scheiße und wenn du kochst, sieht das aus, als hätte ein Schaf das ausgeschissen.
Besser.
Da merkt man, Fluchen, egal ob in Schriftform oder ausgesprochen, kann auch was Befreiendes haben.
Anna, du hast ja die große Freude gehabt, Olivia Colman zu treffen und Jessie Buckley. Wie ging's den beiden? Also sind da bei diesem Gespräch die Schimpfwörter so richtig dir um die Ohren geflogen?
Ja, und zwar so, dass ich das hier wirklich nicht wiederholen möchte. Vor allem nicht das Lieblingsschimpfwort von Olivia Colman, denn das ist in der deutschen Übersetzung wirklich nicht nett. Das fängt im Englischen mit C an und hört mit And auf. Aber sie hat sich auch sofort entschuldigt und gemeint, sorry, das liegt bei ihr einfach in der Familie.
And also my family. Have always been swearers. So my mom.
In meiner Familie hat Fluchen eine schöne Tradition. Meine Mutter, die wirklich die süßeste Frau der Welt ist, das sagt jeder, der sie getroffen hat, hat es faustdick hinter den Ohren. Sie sieht so unschuldig aus und flucht wie ein Berserker. Oh, ich habe meinen Regenschirm vergessen. Fuck, wollen wir einen Tee trinken? Fuck, lass es uns einfach machen. Es ist für mich einfach Umgangssprache, nicht unbedingt ein Wutausdruck. Wenn die Leute sich über mein Fluchen aufregen, finde ich das lustig, denn ich bin einfach damit groß geworden.
Es ist wirklich wunderbar, weil Olivia Colman kann nicht nur im Film, sondern auch im echten Leben, im Zoom-Interview fluchen wie so ein Berserker.
Dann ist das ja ein historischer Stoff, wollen wir nicht vergessen. Also wird das trotzdem so erzählt, dass man da irgendeinen Bezug findet zur heutigen Zeit? Wir fluchen ja heute auch anders, denke ich mal.
Wir fluchen anders und auch davon handelt der Film. Aber trotz diesem historischen, angesiedelten 1920er Jahren in England, hat er auch was absolut Zeitgemäßes, meint Olivia Colman.
I think that anonymous cruelty is unacceptable.
Ich finde, dass diese anonymisierte Grausamkeit nicht geht. Damals war es ein anonymer Brief, heute sind es Hasskommentare im Internet. Ich meide zum Beispiel die sozialen Medien, denn was einem da um die Ohren gehauen wird, ist nicht schön. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man einfach gar nichts sagen. Wenn mich etwas aufregt und ich etwas schreibe, mache ich das, um es loszuwerden, quasi von der Seele schreiben. Aber dann verbrenne ich den Brief eher, als ihn abzuschicken. Um meine Wut loszuwerden, bevorzuge ich einen erbosten Spaziergang durch die Natur.
Es ist wirklich ein höchst unterhaltsamer Film über Meinungsfreiheit, über Unterdrückung und Vorurteile. So eine richtig schöne Emanzipationsgeschichte aus den 1920ern über die absurden Sitten- und Moralvorstellungen der Zeit und vielleicht auch über die absurden Schimpfwörter der Zeit. Es ist ein Film, bei dem man sich allerdings hinterher, das gebe ich zu, möglicherweise die Ohren auswaschen muss.
Sagt Anna Wollner über den dreckigen Film Kleine schmutzige Briefe, seit Donnerstag ist im Kino zu sehen. Ich danke dir, Anna.
Sehr, sehr gerne.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Nach vielen wirklich großartigen Arbeiten, den Deutschen Filmpreis für Lieber Thomas, Cleo, diese Hammer-Serie, Kokon, einer der schönsten Debütfilme, finde ich, und einer der schönsten Berlin-Filme überhaupt der letzten Jahre, kehrt sie jetzt wieder zurück in die Welt von Fakio Goethe. Als Spin-off ist sie wieder da und wir freuen uns natürlich darüber riesig, weil es ist ein filmhistorisches Ereignis, dass es Gott sei Dank weitergeht mit Chantal. Diesmal verschlägt es sie ins Märchenland, so heißt auch die Komödie, diese ausgelassene, fröhliche, manchmal auch alberne, aber auch durchaus hin und wieder tiefgründige Komödie von Bora Daktikin. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist, dass wir reden können. Herzlich willkommen, Jala Sandra Hase, hallo, hallo.
Hallo Knut.
Ja, dann mal ganz kurz die Frage, klar, wir haben die Feiertage. Hat das irgendeine Bedeutung für dich oder ist es völlig egal?
Bei uns ist natürlich so, Familie Hase, ne? Ja, das ist eine schöne Vorlage. Wir feiern tatsächlich immer sehr ausgelassen Ostern. Wir lieben das. Wir verstecken die Eier und dann wird richtig gesucht. Wir haben das aber irgendwann umgedreht, dass die Erwachsenen suchen müssen. Die sind nämlich viel lustiger, weil da herrscht ein großer sportlicher Ehrgeiz vor in meiner Familie und dann wird richtig ernst gesucht.
Also dann wünsche ich viel Spaß dabei schon mal. Morgen ist es ja dann soweit. Aber
dieses Ostern ist ja das erste Ostern, was ich nicht mit meiner Familie feiere, weil wir sind auf Kinotour. Auch schön. Aber deshalb haben wir Ostern verschoben und feiern eine Woche später.
Aber das verschafft mir eben die Freude, mit dir zu plaudern über diesen Film. Und ich habe ja jetzt so die großen oder einige der großen wichtigen Arbeiten genannt, die so seit Fakio Goethe mit dir verbunden sind. Wie war das für dich jetzt wieder zurückzukehren in diese Welt? Zwar verändert, klar, ist auch älter geworden, Chantal, aber es ist eben der Geist, es ist der Spirit.
Ich muss sagen, dass das für mich wirklich wie eine Art Befreiungsschlag war. Ist ja häufig vorgekommen, was mich irgendwann auch so ein bisschen ermüdet hat oder so, ja, ermüdet ist schon das richtige Wort, dass irgendwie gesagt wurde, ja, Frau Hase müssen sich nicht befreien von der Figur oder distanzieren. Und ich habe immer gedacht, nee, eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, etwas, was so an mich herangetragen wurde. Und dann dachte ich mir so, perfekt, jetzt erst recht. Und ich glaube, dass man nicht damit gerechnet hat, dass die Figur zurückkommt. Umso mehr hatte ich so ein bisschen diebische Freude daran, dass sie zurückkommt und vor allem, wie sie zurückkommt. Also, dass man die Chantal nimmt, die für mich auch wirklich wie eine Pippi Langstrumpf ist. Und ist irgendwie auch ein Punk. Unangepasst, rebellisch und die in einen anderen Kontext setzt, in einen feministischen Kontext, in einen Kontext, der aufräumt, der, wie du es gerade gesagt hast, tiefgründig ist, aber mit ganz, ganz viel Humor, also wieder mit dem Stinkefinger anstatt mit dem erhobenen Zeigefinger und dass die Figur zur Heldin avanciert, das hat mich wirklich sehr berührt.
Ich meine, es ist schon auch die Fortsetzung der Figur aus Fakio Goethe, weil ja. So ist sie ja auch schon da im gewissen Sinne. Sie hat ihren Ehrgeiz, sie hat auch ihr Selbstbewusstsein, sie lässt sich nicht rumschubsen, also all das ist ja schon angelegt eigentlich in der Chantal?
Das ist total da. Also, aber sie macht eben in dem Film nochmal eine Reise durch und ich finde, das sieht man und das berührt auch. Also sie wächst über sich selbst hinaus. Sie ist am Anfang die Alte, wie wir sie kennen. Eigentlich geht das nahtlos über. Wir haben natürlich überlegt, wie ist sie älter geworden? Wie spricht man? Wo reduziert man ein bisschen den Slang? Wo setzt man aber ganz bewusst wieder Akzente? Sie ist egoistisch am Anfang, kann man sagen. Sie ist engstirnig und sie hinterfragt sich nicht wirklich. Und das ist etwas, was sie dann auf der Reise wirklich lernt. Wo ja auch die anderen Märchenfiguren helfen. Also der Film behandelt auch das Thema Handykonsum, würde ich jetzt mal sagen, soziale Medien, den Umgang damit und Chantal ist permanent damit beschäftigt, ihr Leben zu inszenieren. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem sie extrem weiterkommt. So, und neben dem Empowernden, was der Stoff mit sich bringt und den ganzen Rollenbildern, die da hinterfragt werden und die da auf den Kopf gestellt werden, ist das so ein Thema, das ich extrem wichtig finde und sehr gut gelungen.
Man muss ja nur erstmal auch erklären am Anfang, und das wird ja auch getan, warum sie so ist, wie sie ist. Denn sie ist ja nun deutlich älter geworden. Sie ist die erfolgloseste Influencerin wahrscheinlich im ganzen Netz. Aber ich würde das nennen, ich glaube, es heißt sogar psychologisch so, eine Art Regression. Im gewissen Sinne, es wird ihr auch vorgeworfen, weigert sie sich, erwachsen zu werden, kann man das sagen? Sie sehnt sich zurück oder sie will diesen alten Zustand irgendwie halten?
Ja, sie traut sich nicht, sich zu hinterfragen. Sie traut sich eigentlich nicht, auf sich selbst zu hören. Und sich zu trauen. Sie geht nicht wirklich los. Sie will den einfachsten Weg gehen, den Weg mit am wenigsten Widerstand. Wobei, eigentlich ist ja ganz viel Widerstand da. Aber sie ist nicht richtig bei sich.
Sie sind richtig bei sich, tritt dann aber die klassische Heldinnenreise an. Sind auch meistens Heldenreisen, aber hier ist es eine Heldinnenreise mit ihrer Freundin. Kann man sagen, ist der klassische Einstieg eigentlich ins Märchenland, nicht? Das gibt es bei Alice im Wunderland, das gibt es bei Frau Holle. Man geht irgendwie durch einen merkwürdigen Korridor und wo kommt sie dann an?
Sie landet dann in der Märchenwelt und das ist die allgemeine Märchenwelt. Das wird nicht wirklich verortet, aber ziemlich schnell kommt sie dann auf den Trichter, dass sie das Leben von Dornröschen leben soll. Und sie weiß aber am Anfang auch gar nicht, Dornröschen, was soll das sein? Was ist das für ein Märchen? Und ist ziemlich schnell, hat dann ziemlich schnell keine Lust drauf und denkt sich so, was? Nein, also was ist denn das hier für eine komische Welt? Was? Ich soll wach geküsst werden? Auf gar keinen Fall nicht mit mir.
Und zwar nicht von irgendjemandem, das geht auch sowieso nicht. Also dass man sich so zwangsverheiraten lässt, das wäre es ja im gewissen Sinne. Und damit sind wir schon bei der Art, wie diese Märchen hinterfragt werden. Und nicht nur dieses Märchen, sondern viele andere. Und wir wissen ja auch, wenn wir die Kindern oder Enkeln vorlesen, wie antiquiert die oft sind, so was die Frauenbilder betrifft. Und das war offensichtlich auch der Spaß von euch zu sagen, jetzt nehmen wir das alles mal wörtlich und kippen das?
Auf jeden Fall. Also Bora Daktekin, der ist wirklich der Märchenspezialismus. ich sagen. Mich hat es auch extrem sensibilisiert. Und ich habe aber auch im Zuge dessen gemerkt, ich bin gar nicht so mit klassischen Märchen groß geworden. Und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mir das bewusst unterschlagen haben. Aber ich glaube, dass mein Interesse schon von Kindheitstagen an anders war. Also bei mir waren es dann eher so Pippi Langstrumpf oder Die wilden Hühner von Cornelia Funke. Also ich bin von Anfang an auch mit anderen Rollenbildern groß geworden.
Deshalb hat es dir so einen Spaß gemacht, wahrscheinlich die jetzt so richtig zu dekonstruieren. Das ist es ja eigentlich im gewissen Sinne, was denn da passiert. Auf eine sehr komische Weise, was im Märchenland alles so los ist, bereden wir gleich. Jelle Hase ist wieder da als Chantal. Chantal im Märchenland. Also die Rückkehr dieser sehr liebenswerten Figur. Und das müssen wir unbedingt auch nochmal sagen. Was immer man ihr auch so andichten mag und wie man sie auch immer unterschätzt, das ist ja auch ihr Drama, immer unterschätzt zu werden, die hat das Herz auf dem richtigen Fleck. Sie ist zum Beispiel eine Aktivistin für queere Rechte in diesem Film. Kann man vielleicht mal andeuten. Und zwar mit einer totalen Selbstverständlichkeit. Ja. Da gibt's für sie keine Sekunde Zweifel.
Bo hat das mal so schön gesagt. Der Stoff wurde im Vorhinein viel diskutiert und da wurden dann auch Leute eingeladen. Es gibt dann so Test-Screenings und man diskutiert Stoff. Da haben dann junge Frauen diskutiert und dann wurde auch gesagt, wieso, das kann die Chantal doch gar nicht, die ist doch dumm. Und dann hat ein junges Mädchen mit Kopftuch zum Beispiel gesagt, wieso ist die eigentlich dumm? Also, und wieso sollte die das nicht können? Und das hat Bora Daktekin gereizt, hat er erzählt, dass Chantal wahrscheinlich Feminismus gar nicht schreiben könnte, aber das einfach so selbstverständlich praktiziert, dass sich die Frage gar nicht stellt. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Befreiendes und das ist auch etwas, womit ich mich identifizieren kann. Also, mir wurde ganz früh schon ans Herz gelegt, Jella, du bist eine Feministin, ohne das wirklich zu wissen. Weil für mich sich viele Fragen einfach gar nicht stellen. Und ich bin aber auch in einem sehr liberalen Haushalt groß geworden. Meine Eltern, da gab es nicht diese klassische Rollenverteilung. Und ich bin immer Menschen auf Augenhöhe. Wurde mir begegnet, bin ich begegnet. Also finde ich eine sehr angenehme Art und Weise, etwas zu erzählen, was nicht so mit erhobenem Zeigefinger passiert, sondern eher mit dem Mittelfinger.
Und da vielleicht schon auf verraten, denke ich mir, dass der Prinz, der ihr zugedacht ist, sich viel mehr für den Stallburschen interessiert. Und das finde ich immer so schön, dass sie von Anfang an das auch völlig in Ordnung findet und denkt, Jungs, habt euch hier mal nicht so und outet euch im gewissen Sinne.
Ja, na klar, Chantal ist extrem erfrischend, sie ist sehr direkt. Sie hat auch eine unfassbare Auffassungsgabe, finde ich. Also sie ist ganz schnell. Und was Bora auch schafft in all seinen Filmen, ist in dem größten Witz auch eine große Wahrheit zu beschreiben. Das gelingt ihm. Und da ist er auch, und auch im Timing, also Komödien zu machen, wirklich, ich spreche aus Erfahrung, ist wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig.
Das ist ja in der Tat eine große Ausnahme. Aber auch, wie du die Figur von Anfang an angelegt hast, ist eine Ausnahme. Denn es könnte ja sein, es hätte auch passieren können, schon bei Fakio Goethe, dass man sie ausliefert, dass man sie dem Gespött preisgibt. Mhm. Sie hat keinen, ich sag's mal vorsichtig, keinen direkten Zugang zur Bildung. Das ist gar nicht die Frage. Aber sie hat eben wirklich einen Verstand, sie hat eine Liebe, sie hat eine Zuwendung, eine Wärme. Und all das muss man ja zeigen, um sie eben nicht lächerlich zu machen.
Absolut. Und Knut, ich habe mich auch mal gefragt, ich habe im Zuge der Vorbereitung mal wieder so ein bisschen reingeguckt in die ersten Filme und dann gedacht, das haben alle gemacht. Also die Figuren waren alle aufrichtig erzählt und dadurch, ich meine, die Fakio Goethe-Filme, die sind so drüber, aber die sind so konsequent drüber. Die SchauspielerInnen haben das mit so einer Aufrichtigkeit, diese Figuren gespielt, dass sie dadurch glaubwürdig sind. Man überhebt sich nicht, also man hebt sich nicht über sie, sondern man lacht mit ihnen und nicht über sie. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines Geheimnis.
Wie hast du das jetzt schauspielerisch gemacht? Du hast dir die alten Filme nochmal angeschaut. Wie war es für dich, wieder zurückzukehren? Auch in diese Sprache. Du hast vorhin gesagt, es ist etwas zurückgenommen, aber es ist der Sound natürlich.
Es ist total der Sound. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das Theater geholfen hat, weil ich durch diese 2 Jahre Volksbühne eben nochmal meinen Spielhorizont insofern erweitert habe, als dass man bei Theaterproben einfach wahnsinnig viel anbieten muss. Anbieten, 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 auch auf die Gefahren. Es ist egal, wenn es dann nicht genommen wird, aber sonst geht man unter auf so großen Bühnen, neben so tollen, tollen Kolleginnen. Und insofern habe ich da, glaube ich, auch mal noch mal eine andere Erfahrung mitgebracht. Ich habe natürlich einen ganz anderen Raum gekriegt. Ich durfte richtig ausrasten und Bora und ich sind, glaube ich, auch so aufeinander eingeschworen. Also wir holen das Beste auseinander raus und dann hatte ich einen unfassbaren tollen Cast neben mir. Wir sind so vertraut, wir kennen uns zum Teil über 10 Jahre. Wir haben so viel gelacht und wir wissen alle, was wir voneinander erwarten können. Und ich muss nochmal auf Bora zurückkommen. Der ist ein wahnsinnig toller und visionärer Schauspielerführer. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Der fordert einen. Man kann echt viel anbieten und er holt das Beste aus einem raus. Und das macht richtig viel Spaß. Und mir ist es wirklich passiert, dass ich, also oft mit Gisem Emre, meiner Kollegin, oder Max, aber dass wir uns danach angeguckt haben und gedacht haben, woher kam das gerade? Also ich habe mich manchmal danach geschämt, was ich da so zum Besten gegeben habe. Aber es hat so unfassbar Spaß gemacht.
Ich denke mir auch das ganze Setting. Also man ist auf so einer Burg, dann die Burgfräulein, die Ritter. Das war ja alles da. Es ist nicht alles Trick. Also viele Dinge sind ja offenbar auch gebaut worden. Du hast tolle Klamotten an. Das macht wahrscheinlich auch einen Riesenspaß, sich mal in so eine Welt zu versenken, was man wirklich nicht alle Tage macht als Schauspielerin.
Absolut. Esther Walz, unsere Kostümbildnerin, hat eine unfassbare Arbeit abgeliefert. Und Christoph Kanterer, unser Szenenbildner. Alle Gewerke wirklich zum Niederknien. Und allein der Prozess, meine Kleider wurden alle vom Entwurf bis zum fertigen Kleid handgeschneidert. Ich musste wirklich auch ein Tränchen verdrücken, als ich das erste Mal diese Prinzessinnenkleider anhatte. Ja, das ist traumhaft, und dass einem das dann alles so zu Füßen gelegt wird und für einen entworfen und erfunden wird. Ich habe mich wirklich geehrt gefühlt und saß auch gestern wieder im Kino und dachte mir, wow, das ist ein Märchen.
Wie geht's jetzt weiter? Wie sieht dein Jahr noch so aus, Jana?
Also ich fahre jetzt erstmal auf Kinotour. Wir sind jetzt richtig viel unterwegs und dann mache ich erstmal Pause. Weil ich habe letztes Jahr durchgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Chantal Märchenland gedreht und direkt im Anschluss die zweite Staffel von Cleo. Und jetzt bin ich ein bisschen urlaubsreif. Und dann werde ich wieder mit meiner liebsten Leonie Krippendorf zusammenkommen, mit der Regisseurin von Cocon und Looping. Und da wartet der nächste Streich. Darauf freue ich mich schon sehr.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir haben jetzt also Chantal im Märchenland, Grimms Märchen, und nicht nur Dornröschen, auch viele andere sind ja so eingebaut, was auch Spaß macht, immer zu gucken, was ist denn das jetzt, was ist denn das jetzt? Feministisch neu gelesen, quer gelesen, kann man auch sagen. Ja, manchmal auch.
Quer gelesen ist echt cool.
Oder auch queer gelesen, okay. Ganz wie man will. Ein großer Spaß jetzt jedenfalls auch gerade zu Ostern. Ich wünsche dir nächste Woche, wir haben es ja gehört, dann auch tolle Osterfeiertage, eine tolle Kinotour und danke dir sehr herzlich. Ja, der Hase war bei uns. Dankeschön.
Danke dir, Knut.
Parce qu'en fait, c'est bizarre parce que dès que tu nais, tu fermes les yeux et t'as directement 4 ans.
Wenn man ein Kind ist, ist man immer glücklich.
Ich musste dahin. Es ist dieses. Und ich glaube, das ist, was alle Menschen suchen müssen, um glücklich zu sein.
Vor 15 Jahren begeisterte ein Dokumentarfilm viele Menschen, die im Kino gesehen haben, 7 oder Warum ich auf der Welt bin. 15 Jahre später gibt es die Fortsetzung, haben wir gerade einen kleinen Ausschnitt draus gehört. 7 oder Wie halte ich die Zeit an? Was ist aus den Kindern von damals geworden? Wie sehen sie diese Welt heute? Was haben sie uns zu sagen? Welche Hoffnung haben sie? Welche Träume? Welche Ängste? Ein sehr berührender Dokumentarfilm jetzt im Kino zu sehen. Und gleich reden wir über dieses Werk mit den Machern. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Es ist jetzt fast 15 Jahre her, dass ein Dokumentarfilm um die Welt gegangen ist. Das kann man schon so sagen. Der hat 30 Festivals glücklich gemacht, hat Preise bekommen, hat uns alle damals sehr berührt im Kino. Und das war ein Film, den man auch nicht vergisst, weil die 7 Kinder, die man da kennenlernt, die sind so wunderbar, so offen, so herzlich, so klug, dass man mit ihnen auch zusammen darüber nachdenkt. Und so heißt der Film ja auch 7 oder Warum ich auf der Welt bin. Warum bin ich auf der Welt? Schwere Frage. Die haben die auf ihre sehr individuelle Weise beantwortet in diesem Film. Jetzt, 15 Jahre später, gibt es eine Fortsetzung. Also wir können diese Kinder nochmal sehen. Wir können sehen, was aus ihnen geworden ist. Wir können weiter darüber nachdenken, ob sie inzwischen wissen, warum sie auf der Welt sind. Und ich bin jetzt im schönen Kino am Bundesplatz. Sieht man übrigens in diesem neuen Film auch. Hab den gerade gesehen und bin auch persönlich sehr berührt über diese Wiederbegegnung. Zum einen natürlich mit den Filmkindern, die jetzt junge Menschen sind, aber eben auch mit den Machern, Macherinnen dieses Films. Die ich jetzt mal ganz herzlich grüße. Antje Starost und Hans-Helmut Grotjan. Erstmal hallo, willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Hallo.
Schön, dass wir uns hier treffen im Bundesplatz Kino und über den neuen Film reden können. 7 oder Wie halte ich die Zeit an? Und nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, ist mir auch klar, es sind jetzt keine erneuten Gespräche so 10, 12 Jahre später, sondern es gab offenbar auch Zwischenbegegnungen. Also die Gespräche haben zu verschiedenen Zeitpunkten stattgefunden. Vielleicht könnt ihr es erstmal beschreiben. Also diese Wiederbegegnung, wie war das?
Also es ist eigentlich so, den Film dürfte es gar nicht geben, weil wir haben ihn nicht geplant. Wir haben nie eine Fortsetzung geplant. Aber der erste Film mit den 7 Kindern, der ist so ein Langläufer. Also der ist immer noch aktuell, wird immer noch gezeigt. Und die Leute fragen natürlich, was ist denn jetzt mit diesen 7? Und dann haben so viele auf uns eingewirkt, dass wir gedacht haben, gut, wir haben zwar sporadisch Kontakt zu allen 7 gehabt, aber nicht in der Richtung, dass wir was Neues machen wollten. und haben gesagt, wenn wir dieses Projekt angehen sollten, müssen alle sieben auch dabei sein und das wollen. Und das war eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, habe angerufen, habe gefragt, wie siehst du das? Und das ist wirklich ein Wunder. Alle sieben haben gesagt, ja klar, wunderbar, machen wir.
Also das ist wirklich ein Wunder, dass da nicht einer gesagt hat, nein, also ich habe genug davon, ich will nicht wieder vor die Kamera. Die wollten es alle. Das heißt aber vielleicht auch, dass ihnen der alte Film viel bedeutet. Das ist ja auch ein Archiv ihrer eigenen Erinnerungen und Träume.
Ja, natürlich. Wir haben also großes Glück gehabt mit dem Film, weil wir kamen genau im richtigen Moment auf die jungen Menschen zu. Es ist ja so, entweder sind da die Eltern oder es sind die Erzieher oder es sind die Lehrer und die stellen ja meistens keine klugen Fragen, sondern die sagen, was zu machen ist, von Zähne putzen, hinsetzen, schlafen gehen. Und da waren wir plötzlich da und haben die Kinder ganz normale Dinge gefragt auf, wie man heute ja sagt, auf Augenhöhe. Und die fühlten sich irgendwie auch aufgehoben, nicht? Und dass sie mit uns reden konnten. Und wir hatten natürlich die Trumpfkarte, wir mussten nichts verbieten. Wir konnten mit ihnen einfach über die Welt philosophieren. Und das scheint sich so bei ihnen auch eingegraben zu haben, diese Lust und dieser Spaß dazu. Und deswegen erklärt das so ein bisschen, was Antje gesagt hat, ja? Darüber wollten sie weitermachen. Und wir sind ja nicht die Leute, die jetzt ein Frageraster haben und dann runterratteln, sondern es ist ja ein Gespräch. Das heißt, wie Cristanti sagt, ist auch immer ein Geben und ein Nehmen, nicht? Und da spüren sie natürlich, wir geben ja auch was dazu, ja? Und das war eben das, deswegen war das auch gar kein Problem mit ihnen.
Also damals waren die Kinder so zwischen 7, 8, 9 Jahre alt, jetzt also Mitte 20, Anfang Mitte 20. Und ihr habt ja einen weltumspannenden Film gemacht, muss man auch sagen. Die Kinder kommen aus unterschiedlichen Ländern. Die Auswahl damals, wie hat sie damals stattgefunden? Denn das gilt ja auch für den jetzigen Film. Es sind ja genau die gleichen Protagonistinnen.
Also damals hatten wir die Idee, dass wir Kinder aus aller Welt sozusagen haben wollten, weil wir rausfinden wollten, welche Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich in den unterschiedlichsten Herkommen, Biografien. Und so haben wir gesucht in verschiedenen Ländern und hatten auch schon Kontakte natürlich und haben die erweitert und sind dann auf diese sieben gekommen. Wir haben ungefähr 200 Kinder, 250 Kinder, überall ein Gespräch gemacht und die dadurch kennengelernt. Und dann waren es halt diese sieben.
Und das sind sie jetzt eben auch, also auch Ecuador ist dabei, wir haben junge Franzosen, natürlich auch Deutsche. Und wir haben immer wieder diese Faszination für diese jungen Menschen und Kinder. Also die sind doch unglaublich, das waren sie damals schon. Wie nachdenklich, wie reflektiert, wie humorvoll auch. Aber vor allem habt ihr ihnen offenbar damals und heute diesen Raum gegeben zur freien Reflexion. Also ich habe mir das Gefühl, die versuchen jetzt nicht besonders gute Antworten zu geben, sondern die denken mit euch gemeinsam nach.
Ja, das ist ja das Verrückte auch, von dem wir auch immer selbst überrascht sind. Und ich habe ja heute den Film auch mal wieder gesehen und auch das Ende gesehen von dem Film und dachte, mein Gott, sind wir Menschen verletzlich, ja? Und können wir offen sein? Können wir wirklich irgendwie so ein bisschen auf den Grund gehen? Wir können traurig sein, wir können lustig sein. Was können wir alles sein? Und wir können auch verletzlich sein. Und das ist ja auch etwas, was irgendwie diesen Reiz des Films auch ausmacht, dass man so ein bisschen ja auch in die Seele blickt als Nebenaspekt. Und da kommen die Antworten, kommen ja auch nicht so wie aus der Pistole geschossen, sondern da ist ja auch Raum. Die suchen ja auch nach Antworten. Wir suchen ja alle nach Antworten in der heutigen Zeit und wissen nicht so recht. Und dann fällt uns immer dieser schöne Spruch ein, den Menschen beim Denken zuschauen, wie sich die Gedanken entwickeln. Da kommen keine fertigen Geschichten raus. Und das ist eben das Überraschende. Ne?
Das stimmt absolut. Und ich muss natürlich sagen, das ist besonders berührend, weil wir wissen, diese Fragen sind für die jungen Menschen natürlich noch viel wichtiger als für uns. Ist ganz klar, denn das ist genau die Generation der Zukunft, die mit all den Folgen leben muss. Wir werden über einige dieser Themen noch reden, aber eine Sache nochmal, das ist ja auch der Kinder von Goldsee-Effekt natürlich. Also Menschen nochmal zu sehen, die wir als Kinder kannten, die jetzt zu sehen, die Augen bleiben ja immer gleich. Das ist ein Phänomen, was ich schon lange beobachte, sonst in Langzeitbeobachtungen. Wie war für euch so die Wiederbegegnung dann? Also die direkt vor der Kamera nochmal zu haben und all das vielleicht auch wieder zu entdecken, was euch damals schon lieb geworden ist?
Also es ist ja so, dass wir, wie gesagt, das überhaupt nicht geplant und im Kopf hatten. Und insofern war es für uns ein Abenteuer. Und das Faszinierende und für mich immer noch Unglaubliche ist, dass wir uns wieder getroffen haben zu einem ersten Recherchegespräch. Und es war, als hätten wir uns vorgestern gesehen. Da gab es keine Fremdheit, ganz normal.
Diesen Charme, den merkt man eben auch diesen Film an, den Charme der Wiederbegegnung, über den wir auch gleich weiterreden. Sieben oder wie halte ich die Zeit an? 7 oder wie halte ich die Zeit an? Der neue Film von Antje Starost und Hans-Helmut Grotian ist jetzt im Kino zu sehen, in mehreren Berliner Kinos. Wir haben ihn gerade gesehen hier im Bundesplatz-Kino und haben ihn diese Kinder wiederentdeckt. Ich habe sie wiederentdeckt. Damals war die Fragestellung ja wirklich ziemlich klar auch. Also warum bin ich auf dieser Welt? Und was sie dafür Antworten geben, ist großartig. Ich finde übrigens, man müsste beide Filme jetzt auch im Doppel irgendwie mal zeigen ab und zu. Vielleicht machen das Kinos auch mal. Wäre ja sehr reizvoll. Was war jetzt die Fragestellung bei diesem neuen Film? Es gibt natürlich unterschiedliche Themen, ganz klar. Aber es zieht sich schon so ein roter Faden durch?
Es hat sich eigentlich so ein bisschen rausgestellt, dass das Thema der Zeit auch für die Sieben eine Rolle spielt. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und wir haben diesen Titel gewählt und haben dann auch rumgehört, wie reagieren Leute darauf. Viele sagen, oh, ist ja nostalgisch, also wie die Zeit vergeht und so. Aber in dem Film eigentlich, finde ich, ist es so, dass man direkt darauf schaut, kann man die Zeit anhalten und wo halten die denn die Zeit an? Und ich finde, in dem Moment gibt's viele, in dem Film gibt's viele Momente zu entdecken, wo die Zeit anhält, wenn zum Beispiel die Schlagzeugerin Vivi erzählt, wenn sie das Publikum hat und wenn es ganz still ist, das ist für mich ein Moment, so hält man die Zeit an und das bedeutet Glück.
Glück ist ein ganz wichtiges Thema, also es beschäftigt alle, darüber wird immer wieder nachgedacht, sehr philosophisch auch nachgedacht. Ich finde, der eine oder andere hat dann auch die kluge Erkenntnis, vielleicht sollten wir gar nicht zu sehr nach dem Glück streben, vielleicht sollten wir es einfach leben, einfach unser Leben führen und dann hoffen, dass sich auch Glück einstellt, aber das ist schon auch ein zentrales Thema eures Films. Was ist Glück?
Ja, natürlich, da suchen wir ja alle nach, ne? Und aber manchmal ist es besser, man vergisst die Frage auch. Hast du ja eben sehr schön gesagt, Glück kann man eigentlich nur leben in dem Augenblick. Und wir haben ja zum Beispiel das Glück, dass wir Film leben, ja? Und hier im Bundesplatzkino, die beiden, die leben, Martin Erlermeyer und Peter Latta, die leben Kino. Und was ist das für ein Glück, wenn man etwas leben kann und wenn man es nicht suchen muss, ja, wie die Goldsucher. Glück ist kein Klumpen, den man, der irgendwo verborgen ist, sondern Glück kann man leben. Und das zeigt dieser Film eigentlich auch ganz schön. Und was so ein bisschen ärgerlich ist natürlich, dass das Glück so kurz ist, nicht? Und wenn man es gerade lebt, ist es auch schon wieder. Aber das sind wahrscheinlich wir Menschen, dass diese Momente, das beschreibt Vivi ja auch ganz schön, dass das dieses schwankende Schiff, auf dem wir uns, diese schwankende Erde, auf der wir uns bewegen, dass diese, und dann gibt es diesen Moment von Glück und dann hat man dieses Gefühl und dann ist es auch schon wieder entschwunden.
Und jeder kann sich da auch wirklich einbringen in diesen Film. Jeder wird da genug Raum haben. Es ist ja auch ein sehr meditativer Film mit schöner Musik. Also man hat doch immer wieder Raum, für sich selbst darüber nachzudenken. Wie hätte ich denn geantwortet? Vielleicht zu dieser Zeit übrigens, nicht ja, ganz klar. Was ich auch so reizvoll finde, ist natürlich die Tatsache, dass man begreift bei diesem Film, wie sehr sich unsere Welt verändert hat. Das ist nicht nur schön, aber es ist natürlich auch zwangsläufig. Also sie kommen natürlich jetzt in eine ganz andere Situation hinein, als sie damals befragt wurden, als sie noch kleine Kinder waren.
Wobei es ist für mich sehr verblüffend, und wenn ich sehe, was diese Kinder mit 9 oder 10 Jahren schon über die Welt gesagt haben, da haben wir als Erwachsene ja noch gar nicht darüber nachgedacht. Und wie präzise sie das auch beschreiben, zum Teil jetzt in dem neuen Film und in dem alten noch sehr viel ausführlicher. Und das ist, finde ich, eigentlich unglaublich. Ich hatte das fast vergessen.
Also wir erleben sie in unterschiedlichen Lebenssituationen. Da gibt es auch Schwangerschaft, da gibt es gerade eine Trennung zum Beispiel über jemanden. Es gibt ein großes Nachdenken natürlich über die Liebe, über die erste Liebe, über Partnerschaft. Auch das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Aber was ich schon interessant finde, es hat ja auch ein gewisses Zufallsprinzip jetzt, diese 7, wie sie sich entwickeln. Jeder Einzelne, finde ich, strebt nach so einem verantwortlichen Leben. Das hat mich sehr gerührt. Natürlich der eine vielleicht ein bisschen mehr im Privaten, der andere versucht sich im Beruf, auch zukünftiger Arzt zu verwirklichen. Aber dieses Gefühl für verantwortlich sein, das finde ich schon erstaunlich, dass das sich durchzieht bei allen.
Ja, das ist auch für mich so ein Geheimnis des Films, ja. Weil die Welt, wie sie sich gerade darstellt, sehr von außen betrachtet, zeichnet ja Menschen, die dieser Verantwortung gar nicht gerecht werden können oder die abgestumpft sind. Und das, aber wenn man mit Menschen wirklich spricht und sich ihnen nähert, dann sieht man, die Menschen sind doch anders und die sind vielleicht doch nicht so wie sie dargestellt werden.
Also gerade das macht auch so Hoffnung bei diesem Film, finde ich, diese jungen Menschen zu sehen. Ja, der war nicht geplant, der Film, habt ihr ja gesagt, aber man muss da jetzt den nächsten Film planen. Das muss dann eine Trilogie werden. Also wir wollen wissen, was wird das für ein Kind? Was ist dann noch nicht da zum Beispiel, wenn wir den Film sehen?
Nein, ich glaube, wir beschäftigen uns jetzt damit, was da ist, und das ist dieser zweite Film. Und wir versuchen den halt auch in die Welt zu bringen, zusammen mit den Protagonistinnen und Protagonisten. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Erfahrung, weil wir beschäftigen uns ja mit dem Publikum. Wir schauen ja, wie kommt das an, was kann man da bewegen, was bewegt die Leute, die es sehen. Und das ist schon mal eine große Aufgabe in der Kinolandschaft, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir das schaffen. Eine gute Erfahrung hatten wir bei den Hofer Filmtagen, wo wir ja ganz viel Publikum hatten. Wir hatten also 4 ausverkaufte Vorstellungen, wo nicht nur die Freunde und so dabei waren, sondern fremdes Publikum von 20 bis 80. Und das Interessante war dabei, dass die wirklich alle etwas aus diesem Film ziehen konnten. Es war nach der Vorführung erstmal still und große Augen, und dann allmählich entwickelte sich etwas, und das ist ein gutes Gefühl. Deswegen denke ich, der Film hat auch eine Perspektive.
Das gefällt uns, denn wozu macht man Filme? Man macht ja Filme, die von außen nach innen gehen sollen, nicht? Und das hast du ja auch so schön gesagt. Wozu gibt's Kino? Kino gibt's ja eigentlich, dass ich von dem, was da auf der Leinwand, dass das auf mich überspringt und ich über mein Leben nachdenke und nach etwas suche und bereichert werde und vielleicht auch etwas finde, von der ich bisher überhaupt noch keine Idee gehabt habe. Also so schön kann Kino sein.
Es geht in diesem Film um das Erwachsenwerden, es geht um die Suche nach dem Platz im Leben. Ihr seid jetzt auf der großen Reise mit diesem Film, seid also unterwegs. 7 oder Wie halte ich die Zeit an? Und dieser Film, da ist ja selbst auch eine Antwort darauf, wie halte ich die Zeit an? Denn Film kann genau das, die Zeit anhalten und diese vergänglichen Augenblicke verewigen. Herzlichen Dank, Antje Starost und Hans-Helmut Grotian. Danke euch.
Vielen, vielen Dank, Knut.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, mit einer der bekanntesten und auch einflussreichsten und stilprägenden österreichischen Regisseurinnen mal wieder reden zu können. Ihr neuer Film lief in Cannes, Club Zero, und erzählt eine sehr merkwürdige Geschichte, vor allem in einem sehr merkwürdigen Ambiente. Also die Bilder dieses Films bekommt man nicht mehr aus dem Kopf raus. Die sind so Bestandteil der Geschichte, die da erzählt wird. Und ich freue mich sehr, dass sie Zeit für mich hat und mir erklären kann, wie diese Welt entstanden ist. Jessica Hausner, hallo, hallo.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Jessica, die Geschichte hat wirklich was Parabelhaftes, ist eine sehr eigenartige Geschichte, hat aber auch was ganz Realistisches. Also alles, was da erzählt wird, könnte man sich irgendwie auch vorstellen, aber wie es erzählt wird, ist es wiederum manchmal fast eine surreale Traumwelt. Und mich würde erstmal, bevor wir über die Geschichte reden, wirklich dein ästhetischer Ansatz interessieren, was du da für eine Welt gebaut hast. Denn das ist ja deine Welt, die du erfunden hast.
Ja, mich interessiert beim Filmemachen, Geschichten zu erzählen, die einerseits einen aktuellen Bezug haben. Also auch in Club Zero geht es um Themen, die sehr aktuell heutzutage sind. Aber das reicht mir nicht, sondern ich suche immer den tieferen Kern. Das, was sozusagen auch allgemein menschlich ist und immer schon für uns Menschen gegolten hat. Und in der Ästhetik stelle ich genau das her. Also die Ästhetik meiner Filme hebt die Filme ab von einem Realismus. Man weiß nicht genau, wann ist das genau, wo ist das genau. Das könnte jetzt sein, hier sein, aber es könnte auch vor 50 Jahren sein und ganz woanders. Das finde ich spannend. Ich stelle sozusagen eine Art märchenhafte Ästhetik her, mit dem Anspruch, einen Film zu machen, der eine Geschichte erzählt, die ein bisschen allgemeingültig ist.
Und dass das so gut aussieht, liegt natürlich auch am Kameramann Martin Schlacht, der wahrscheinlich der berühmteste Kameramann derzeit in Österreich, hat den Silbernen Bären bekommen für den Film Das Teufelsbad, hat auch hier diese Bilder gebaut. Und wir sehen in diesen Bildern ja erstmal eine junge Frau, die da hinkommt in diese Schule, in dieses Institut, und die ist ja für uns so die Stellvertreterin. Wir gehen ja mit ihr erstmal da so rein, wir erobern ja diese Welt und sehen sie mit ihren Augen, gespielt von einer sehr berühmten Schauspielerin, Mia Wasikowska. Erstmal da die Frage, was hat dich gereizt an dieser auch sehr durchscheinenden, erstmal sehr zarten Frau als Schauspielerin?
Ich glaube nicht, dass wir mit ihr diese Welt betreten und sie durch ihre Augen sehen. Komme da deswegen drauf zu sprechen, weil das ist ein ganz entscheidendes Charakteristikum an meinen Filmen. Es sind keine Filme, die Identifikationskino sind. Das heißt, wir identifizieren uns eigentlich nicht mit dieser Lehrerin, sondern wir schauen auf sie drauf. Wir schauen nicht durch ihre Augen, sondern wir schauen mit unseren Augen, was sie dort macht. Das ist ein wirklicher Unterschied, weil das ist sozusagen das, glaube ich, was an meinem Film speziell ist,
dass sie einen gewissen Interpretationsspielraum lassen und das Publikum einladen, dass jeder und jede selber Position bezieht und sich eine eigene Meinung dazu macht, was gezeigt wird. Und das ist gerade in einer Geschichte über Radikalisierung natürlich eine Herausforderung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Mia Wasikowska hat mich schon lange begeistert. Ich finde nämlich genau diese geheimnisvolle Mischung bei ihr spannend. Sie wirkt zerbrechlich und zart und mädchenhaft und zugleich aber auch gar nicht. Als hätte sie die Faust in der Tasche und wäre jeden Moment bereit, irgendwas Radikales zu tun. Und genau diese Mischung war interessant für die Rolle, weil Miss Novak in meiner Geschichte ist eine freundliche Frau. Sie ist überzeugt von dem, was sie sagt. Und trotzdem ist sie in der Lage zu einer ganz radikalen Aktion letztlich im Lauf des Films.
Die Frage, kann man das erzählen? Darf man, glaube ich, schon. Was eigentlich so ihre Botschaft ist? Sie kommt ja erstmal als Lehrerin hin, eben neu, aber sie hat ja schon auch irgendwie so eine Message. Sie will was erreichen.
Ja, sie kommt mit einer Message, die am Anfang des Films noch durchaus okay ist. Sie unterrichtet richtige Ernährung, also Conscious Eating heißt es im Film, bewusste Ernährung. Und die ersten Unterrichtsstunden verlaufen sozusagen auch positiv. Also man soll in dem, glaube ich, auch in der Art, wie der Film erzählt ist, verstehen, dass das, was Miss Novak sagt, anfangs richtig ist und auch wirklich die Kinder oder die Jugendlichen an einen Punkt trifft, wo sie gut abgeholt werden. Also man versteht, warum sie dieser Frau glauben. Und das ist sozusagen aber auch dann letztlich das Gefährliche daran. Also sie erwischt die Jugendlichen an einer Stelle, wo sie gerne richtig handeln wollen, die Welt verbessern wollen und sozusagen auch ihre Ideale umsetzen wollen. Und das genau macht sie verführbar. Und das ist das Gefährliche an der Geschichte, dass Miss Novak sozusagen im Lauf der Zeit das nutzt und ihnen eine vollkommen absurde Idee einträufelt.
Ich habe vor vielen Jahren einen merkwürdigen Dokumentarfilm gesehen, der ganz ernst gemeint war, über Leute, die nur Licht essen, also die gar nicht essen, also die sozusagen mit Licht so einen Stoffwechsel durchführen. Da musste jemand dran denken, weil im gewissen Sinne, kann man sagen, arbeitet sie in so eine ähnliche Richtung?
Ja, also ich habe diesen Film auch gesehen, den Dokumentarfilm, und deswegen, also das interessiert mich sozusagen an Club Zero. Mir geht's letztlich weniger um Ernährungskonzepte in dem Film als um Manipulation. Mir geht's darum zu erzählen, dass mit den richtigen Kniffen kann man Menschen von den absurdesten Ideen überzeugen. Und das ist unheimlich. Das ist faszinierend, aber auch schrecklich. Und ich glaube, dass wir heutzutage uns genau mit dem Thema herumschlagen. Wir beobachten Radikalisierung in verschiedensten Gebieten. Und ich denke, dass das, was Club Zero beschreibt, ist sozusagen diese Sehnsucht danach, einer Ideologie oder sagen wir mal einer Gruppe, einer Glaubensgemeinschaft zuzugehören. Weil, warum? Weil es gibt Sicherheit, es gibt das Gefühl von okay sein und von Sinn im Leben. Und das ist das, wonach sich möglicherweise jede und jeder von uns sehnt.
Gerade junge Leute, also in ihrem Selbstoptimierungswunsch, ihre Präsentation, die Dauerpräsentation, die wir heute erleben, ist im Film natürlich anders, aber die denkt man immer mit, also Instagram, und ständig muss man irgendwie gut aussehen. Junge Leute haben ja auch dieses Problem oft mit dem Körper. Also es ist ja ein Film über Körperlichkeit, finde ich eben ganz stark. Und da setzt sie auch an, also bei diesem Unbehagen vielleicht von jungen Menschen in ihrem Körper?
Möglicherweise, wobei ich schon der Meinung bin, dass wir Erwachsene auch nicht gefeit sind vor Manipulation. Auch wir leben in einer Wirklichkeit, wo man manchmal glücklich ist, aber oft auch nicht, wo man manchmal Anerkennung erfährt, aber oft auch nicht. Das heißt, auch wir sind beeinflussbar, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, wenn du bei uns mitmachst, das macht dich glücklich, das ist der Sinn und da wirst du dich zugehörig und anerkannt fühlen. Also es gibt, glaube ich, auch bei uns Erwachsenen genau diese Trigger-Momente, wo wir verführbar sind.
Das erzählt wird in diesem Film, was da noch geschieht, das bereden wir gleich. Club Zero, der neue Film von Jessica Hausner.
Bye to all of noise. things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Bad day, looking for the greatest game. On bad day, looking for the greatest game. Greatest game.
Jessica Hausner ist bei uns. Wir reden über ihren Film Club Zero, der im Wettbewerb in Cannes gelaufen ist. Ein Film, der eine radikale Erziehungsmethode beschreibt, Ernährungsmethode. Es geht ihm wirklich gegen Null. Club Zero. Das ist auch sowas, könnte man fast beschreiben, als ein kollektiver Selbstmord auf Raten. Auch das wäre ja eine Variante. Man fragt sich natürlich die ganze Zeit, weiß nicht, ob du darauf antworten magst, warum sie das überhaupt tut. Also was ist sozusagen der ideologische Hintergedanke bei ihr oder ihr Motiv? Warum versucht sie diese Kinder so zu manipulieren?
Die Figur der Lehrerin hat etwas zu tun mit einer Heiligen. Also als ich die Figur geschrieben habe, habe ich mir vorgestellt, eine religiöse Person, die wirklich durch und durch glaubt. Also es gibt diese Geschichten über Gläubige, die dann die Male von Jesus Christus an den Händen und Füßen haben. Also wo sich sozusagen so ein extremer Glaube auch physisch manifestiert. Das fand ich spannend. Also diese Vorstellung von jemandem, der ganz im Glauben aufgeht und auch körperlich aufgeht. Das ist auch eine alte Vorstellung und die habe ich sozusagen versucht, in die Jetztzeit zu übersetzen. Und die andere Frage, die ich aber auch eigentlich spannend finde, ist, warum die Jugendlichen sich überhaupt auf das einlassen, ist auch interessant. Also du hast gesagt, kollektiver Selbstmord. Ja, man könnte auch sagen, Hungerstreik. Also ein Hungerstreik impliziert ja auch immer die Möglichkeit, dass man daran zugrunde geht, dass man stirbt. Und am Ende des Films ist ja sozusagen auch so eine überhöhte Fantasie zu sehen, wo die Jugendlichen mit der Miss Novak in einer Welt sich befinden, die was Glorreiches hat. Aber vielleicht ist es auch das Paradies, ist vielleicht auch das Jenseits. Also vielleicht sind sie auch gestorben. Also diese Suggestion ist auf jeden Fall da.
Was als Element ganz wichtig ist, ich spitze das mal jetzt zu, sie entzieht ja sozusagen diese Kinder den Eltern, also den anderen Autoritäten. Und das ist etwas, was Diktaturen ja machen. Also dient dem Führer und nicht euren Eltern. Wichtig ist, dass er dem Führer folgt und den Krieg und alles für ihn tut. Es hat schon auch was Faschistoides, was sie da tut. Also den Eltern sozusagen die Autorität abzusprechen und diese Kinder ganz zu vereinnahmen.
Auf jeden Fall. Geht um Ideologie. Faschismus ist auch eine Ideologie. Wir haben heutzutage, beobachten wir auch Radikalisierung und dass Ideologien auf dem Vormarsch sind. Das halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, in dem Moment, wo man fest an etwas glaubt und keinen Zweifel mehr zulässt, ist man bereits in einer gefährlichen Situation, weil ich glaube, dass Zweifel wirklich was sehr Gesundes ist und dass wir uns den alle bewahren sollten. Also es ist immer verdächtig, wenn jemand ganz von etwas überzeugt ist und das zu 100% vertritt und auch noch will, dass das wer anderer auch noch glaubt.
Jetzt wird das ja erzählt mit einem großen Kollektiv. Das ist ja auch ein Ensemblefilm, nicht? Dadurch, dass man die Kinder da hat, die Jugendlichen sind es ja eher. Also dadurch muss man ja auch sehr genau inszenieren, damit jeder seine Farbe hat, jeder eine Tonlage bekommt, jeder eine Persönlichkeit bekommt, was nicht einfach ist, finde ich, in so einer Klasse, das dann auch nochmal so zu etablieren, dass jeder Einzelne sein Gesicht bekommt. Wie hast du das gemacht, auch mit den jungen Darstellern und Darstellerinnen? Wie habt ihr da gearbeitet?
Also das Casting war für mich sehr spannend. Wir haben sehr viele junge Leute zum Casting eingeladen. Lucy Pardy war die Castingdirektorin in England, haben wir das gemacht. Wir haben sozusagen mit First-Time-Actors gearbeitet, die im Laufe dieses Casting-Prozesses dann langsam sich zu Schauspielern entwickelt haben, kann man sagen. Also die sind auch immer besser geworden, immer selbstbewusster, immer offener. Das war ein sehr, sehr spannender Prozess. Und ich habe dann sozusagen auch die Eigenheiten der jeweiligen Personen einfließen lassen in das Drehbuch, in die Geschichte oder in die Verfilmung und habe somit ja halt versucht, die auch voneinander zu unterscheiden. Rein visuell haben wir natürlich sozusagen, der eine hat dieses Tattoo am Hals, das ihn auch nochmal speziell macht, oder ein anderes Mädchen hat irgendwie bunte Haarsträhnen. Also wir haben das natürlich auch rein optisch versucht zu verstärken, die Unterscheidung.
Es ist noch eine ganz berühmte Schauspielerin dabei, übrigens wollen wir nicht vergessen, nämlich Sisse Babette Knutz, das ist auch im Film zu sehen, kennen wir alle bestens aus der Serie Borgen. Auch eine wichtige Charakterdarstellerin. Aber was mich noch interessiert, auch in Cannes ging das schon so los, so eine Debatte, die Frage, ob der Film so auch so ein Beitrag sein soll zur Bildungsdiskussion, die wir in Deutschland ja extrem haben, zur Bildungsdiskussion. Also zur Frage, wie bilden wir unsere Kinder heran? Was geben wir ihnen mit? Was können wir überhaupt noch leisten heutzutage? Das ist ja eine große Diskussion in Deutschland, denke auch in Österreich. Schließt vielleicht ein bisschen zu kurz oder siehst du den Film da auch in so einem Kontext?
Doch, ich sehe den Film in so einem Kontext. Vor allem, weil das sozusagen auch relativ am Anfang, als ich über diese Idee, so einen Film zu machen, nachgedacht habe, eine Rolle gespielt hat. Dass ich mich gefragt habe, wie ist eigentlich das in unserer Gesellschaft geplant? Wer genau soll sich um die Kinder kümmern? Weil als Erwachsene ist man eigentlich dazu angehalten, den ganzen Tag zu arbeiten. Die Schulen sind aber auch eigentlich nur halbtags zuständig. Zumindest ist es in Österreich so. Ich glaube, in Deutschland auch. Das heißt, am Nachmittag, Was ist die Idee? Also ich habe sozusagen den Eindruck, dass wir das als Gesellschaft nicht durchdacht haben. Und es kommt mir auch vor, dass hier eine falsche Bewertung stattfindet. Also die sich um unsere Kinder kümmern sollen, sind eigentlich nicht die, die in der Gesellschaft am besten bezahlt sind und am meisten angesehen werden, sondern am meisten verdienen Leute, die mit Geld spekulieren, was wirklich absurd ist. Uns sind unsere Kinder am wichtigsten. Also ich verstehe nicht, wieso unsere Gesellschaft sich nicht eine etwas Gescheiteres überlegt hat dafür, wie die Kinder gut betreut werden.
Ein Film, der auch ein düsteres Märchen ist, aber erzählt in glasklaren, hellen, durchscheinenden Bildern auch. Manchmal dachte ich so an Edward Hopper, also auch so an eben Installationen, an Welten, die gebaut werden. Also dieser Kontrast, finde ich, ist ein besonderer Reiz bei so einer Geschichte, die eben von Abgründen erzählt, aber das gleichzeitig in einer großen Klarheit eine Geschichte über Manipulation, übers Nachlaufen, vielleicht aber auch über einen inneren Widerstand. Club Zero lässt das alles offen und gibt uns die Chance, darüber nachzudenken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Jessica Hausner. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga Live mit Miley Scheidemann und Andreas Ulrich. Heute Union ja auswärts bei Eintracht Frankfurt. Wie immer können Sie all Ihre Tipps noch abgeben bei uns im Netz. Ihnen allen ein schönes Fußballwochenende und natürlich frohe Ostern. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.